mit Thies.
Anlässlich der Super Bowl und auch in Deutschland gibt es immer mehr Fans, blicken wir mal hinter die Kulissen der härtesten Liga der Welt. Und zwar mit dem ehemaligen NFL-Profi Markus Kuhn, der 4 Jahre bei den New York Giants gespielt hat. Er ist der einzige Deutsche, der einen Touchdown in der NFL gemacht hat. Hallo nach New York.
Ja, hallo nach Deutschland.
So ein Super Bowl-Abend, den du auch ganz in Ruhe diesmal aus New York auf dem Sofa verfolgen wirst, ist natürlich immer etwas ganz Besonderes. Nehmen wir mal ganz kurz diese beiden Mannschaften nochmal, die New England Patriots und die Los Angeles Rams. Auf welche beiden Spieler zum Beispiel sollen wir ganz besonders achten?
Am einfachsten ist es, wenn man auf die beiden Seiten, auf die Quarterback der Teams schaut. Und dann sieht man natürlich die Hauptakteure, die meistens den Ball haben und dann vielleicht als Neuling den Ball zu verfolgen, hilft wahrscheinlich am besten. Die etwas eingesessenen Fans können dann auch mal auf die Defense ein bisschen schauen, was die vielleicht richtig machen und gut machen. Aber allgemein schaut man auf die beiden Quarterbacks.
Die Quarterbacks sind ja auch immer die schönsten Männer auf dem Platz eigentlich. Wieso?
Also bei uns damals, bei den Giants, war ein Defense Tackle eigentlich immer der schönste Mann auf dem Platz.
Ach, der Markus Kuhn aus Deutschland, aber,
Genau so. Natürlich bei Tom Brady, der sieht schon seit einigen Jahren gut aus. Aber vielleicht, man sagt ja auch, das Geld macht die Leute attraktiver und nachdem die Quarterback die bestbezahlteste Position ist auf dem Feld, liegt es vielleicht auch daran, aber der ein oder andere Spieler wird sich darüber ärgern, weil er denkt wahrscheinlich, er sieht auch gut aus.
Die können sich einfach die besten Stylisten leisten für den Tag morgens. Ne? So einfach ist die
genau
Geschichte
so ist
doch
es.
Letztendlich. Sag mal, einer der kurioseren Jobs bei der Super Bowl in der Nacht, den hat ja Ted Rath. Der dafür sorgt, dass bei den Los Angeles Rams der Chefcoach nicht immer aufs Spielfeld rennt, also seine Zone verlässt und dann noch unter anderen Umständen jemanden behindert, wie die Schiedsrichter zum Beispiel, die Offiziellen. Das gibt nämlich eine dicke Strafe. Hat jede Mannschaft so einen? Den nennt man Get-Back-Coach, glaube ich.
Ja, also diesen Titel hat er wahrscheinlich von den Rams so bekommen.
Okay.
Also es gibt eigentlich bei jedem Team hilft so die Assistenz, die Konditions- und Krafttrainer, die eigentlich normalerweise sich im Kraftraum befinden, die helfen auch während des Spieltages bei diversen Sachen aus. Und natürlich gibt es erstmal Geldstrafen, aber auch Flaggen, falls ein Coach oder so auch Spieler die Schiedsrichter behindern, da gibt es eine weiße Linie, wo die Schiedsrichter laufen, dann gibt es eine andere Abgrenzung, in der nur die Coaches sein dürfen und dann gibt es nochmal eine Abgrenzung, hinter der sich die Spieler befinden müssen. Und wenn natürlich ein Headcoach wie Sean McVay hier sehr eifrig das Spiel verfolgt, dann vergisst er wahrscheinlich ab und zu mal, wo und wie weit er sich auf dem Feld schon befindet. Und damit es da keine Strafen auf dem Feld, was Yards betrifft oder Geldstrafen gibt, gibt es diesen sogenannten Get-Back-Coach. Ob man das nicht selbst ein bisschen auf die Reihe bekommen kann, ist dahingestellt. Aber naja, ich glaube, mal wieder eine Eigenheit und eine Besonderheit in American Football, die vielleicht auch ganz lustig ist.
Also, Ted Rath hat auf jeden Fall diesen kuriosen Job. Es schrieb dann noch jemand diese Woche über andere kuriose Jobs, die es so gibt. Also bei der Oscar-Verleihung gibt es die sogenannten Platzhalter. Sobald ein Platz leer wird, weil einer seine Trophäe empfängt, dann muss sofort dieser Platz besetzt werden mit einer Person, die extra dafür angestellt ist, um die leeren Plätze wieder aufzufüllen. Oder in Japan, da gibt es sogenannte Oshias, deren Aufgabe es ist, so viele Leute wie möglich in die U-Bahn reinzuquetschen. Also auch das ist ein eigener Job.
Das wäre eigentlich ein guter Job für mich.
Ich weiß. Aber mit deinen, wie viel Kilo hast du im Moment noch? Hast du noch das Kampfgewicht von früher?
Nee, zum Glück nicht, nachdem man nicht mehr gegen große, starke Männer kämpfen muss jeden Tag. Fürs Überleben, da war ich zu meinen Höchstzeiten auf 145 Kilo und zurzeit bin ich so bei 120. Nach einem guten Essen auch mal knapp wieder 125, aber ja, wie schon gesagt, wenn man nicht mehr ins Überleben kämpfen muss, dann braucht man auch nicht so groß und stark sein.
Nee, da passt du auch durchaus in die U-Bahn noch mit rein. Also quetschen und auch noch selber mit einsteigen ist da drin. Was ist aber für dich so ein Job gewesen, den du jetzt auf dem Weg während deiner Karriere nebenbei schon mal machen musstest? Was war da alles dabei?
Ja, also neben meiner Karriere nebenbei, da ist man als Football-Profi schon relativ ausgelastet. Mhm. Natürlich fängt gerade in Amerika, also ich bin vor 12 Jahren nach Amerika gekommen und dann fängt man erstmal für mich noch ein sehr ungewohntes, hohes Level auf dem College an, habe dann damals ein Vollstipendium bekommen. Und dann ist man eigentlich Football-Profi schon, weil man spielt auch vor 60.000 Leuten, hat Training jeden Tag, ist extrem ausgelastet und muss dann nur noch auf die Uni. Also man muss morgens in den Kraftraum, geht dann vormittags ins Training und nachmittags in die Uni, hat dann noch abends noch Nachhilfe und ist dann oft von morgens um 5 bis abends um 9 beschäftigt. Also dann waren die Tage schon relativ lang und anstrengend. Dann ist eigentlich das Profi-Sein um einiges entspannter. Da muss man nur vielleicht ab und zu in seinem Rookie-Jahr, also in seinem ersten Jahr als Profi, die ein oder andere dann Gefallen für alte Veteranen und eingesessene Spieler machen. Die wollen dann mal samstags morgens ein Frühstückssandwich haben und das soll dann auch hoffentlich genauso sein, wie sie aufgetragen haben. Sonst gibt's da etwas Ärger. Aber ja, es ist schon ein kurioses Leben, das man auch als Deutscher, als kompletter Außenseiter da ab und zu mitbekommt. Aber ansonsten war es eigentlich ein relativ schönes Leben.
Wie hast du damals diesen Sprung überhaupt geschafft? Also du hast Football gespielt bei den Weinheim Longhorns. Und dann muss ja der Moment gekommen sein, dass dich irgendjemand entdeckt hat. Wo war das?
Ja, also so richtig entdeckt wurde ich ehrlich gesagt eigentlich nicht. Also die NFL Europe war damals in Deutschland noch aktiv und die wurden einfach auf mich aufmerksam und sie wollten eigentlich, dass ich in die so ein nationales Spielerprogramm involviert werde und dann im Endeffekt vielleicht in die NFL Europe komme. Nachdem ich aber gemerkt habe, auch mit dieser ganzen Liga neigt sich das Ganze zum Ende und in meinem Plan war es auch auf die Universität zu gehen nach meinem Abitur, war dann relativ frech und dreist der Gedanke aufgekommen von mir und meinem Vater, einfach mal mit einem Highlight, mit einer Highlight-DVD aus meiner deutschen Spielzeit, wo ich damals auch noch Quarterback in Deutschland war, also sprich einer der schönen Jungs.
Nein, sogar das?
Einfach mal, ja, einfach mal nach Amerika zu fliegen mit dieser DVD und einfach mal in gewissen Unis sich vorzustellen und einfach mal sagen, hallo, ich bin Markus, ich komme aus Deutschland, ich kann auch Football spielen. Mhm. Und dann überraschenderweise hat das Ganze sogar geklappt und ich habe einige Stipendiumangebote bekommen, bin dann im Endeffekt bei, wie schon gesagt, der North Carolina State University in Raleigh, North Carolina gelandet, habe dann da meinen Abschluss gemacht, war dann da knapp 5 Jahre, bevor ich bei den Giants gedraftet wurde.
Hast du die am Spielfeldrand angesprochen? Hast du dir offizielle Termine geben lassen? Denn gewartet haben die ja wahrscheinlich nicht auf dich, ne?
Nee, ganz und gar nicht. Und vor allem, wenn man etwas aus Deutschland kommt, dann weiß man auch gar nicht, wie ernst dieser Profisport oder dieser College-Sport in Amerika schon abläuft. Also die Jungs werden schon, seit sie manchmal 15, 16 Jahre alt sind, von College-Coaches rekrutiert. Ich habe dann naiv einfach mal die Unis angeschrieben, aber die bekommen hunderte von Nachrichten von wahrscheinlich vielen Fans. Dann geht so eine Nachricht von Markus aus Deutschland unter. Also ich bin ohne Termin einfach wirklich an den Unis, habe quasi geklingelt und dann, okay, du kommst aus Deutschland und spielst auch Football. Zum Glück waren die Amerikaner gewohnt freundlich und haben dann sogar, glaube ich, aus reiner Etikette mal mit mir gesprochen. Nachdem sie aber auch meine Statur gesehen haben, ich war damals schon etwas größer und kräftiger als der Otto-Normalverbraucher, und dann mein Videotape gesehen habe, dass ich auch einigermaßen Football spielen konnte, habe ich wirklich mit vielleicht auch etwas Glück das ein oder andere Stipendium bekommen. Und ja, hat ja mit Dreistigkeit und Frechheit siegt ab und zu, hat alles so geklappt.
Dann hast du wirklich 4 Jahre professionell erstmal bei den Giants gespielt, die damals ja auch noch die Super Bowl gewonnen hatten. Direkt danach haben sie dich gedraftet, wie das ja heißt. Aber das ist ja innerhalb eines solchen Teams ein unglaublicher Konkurrenzkampf, jedes Jahr wieder aufs Neue. Da gehen erstmal 90 Mann mit ins Trainingslager, dann wird aber ausgesiebt, bis 53 übrig bleiben. Wie hast du dieses Trainingslager erlebt? Wie anstrengend war das auch tatsächlich? Oder wie viel Druck hast du auch selber tatsächlich gespürt?
Natürlich kommt man erstmal in ein Team rein. Die New York Giants, die waren auch bei mir schon ein Begriff. Gerade haben sie den Super Bowl gewonnen. Dann kommt man in ein Team rein, das wirklich gerade Meister wurde, mit Superstars, die man aus dem Fernsehen schon kennt. Und gerade meine Positionsgruppe, die Defense Line, war eine sehr starke und auch sehr damit beteiligt, dass sie wirklich den Super Bowl gewonnen haben. Ja. Und dann kommt man in eine Umkleidekabine rein erstmal mit Jungs, die man aus dem Fernsehen kennt und muss sich dann hochkämpfen. Und wie schon gesagt, man hat zuerst 90 Mann und am Ende weiß man ganz genau nach dem Trainingslager, es bleiben 53 übrig. Und wir kämpfen um den Job, aber wir kämpfen wirklich mit körperlicher Gewalt und mit ganzer Physis gegeneinander. Also da geht es nicht unbedingt um, ja, Da geht es eigentlich nur um die, wer ist größer, schneller, stärker. Mhm. Und das macht sich natürlich auch tagtäglich über Wochen und Wochen auf dem Platz bemerkbar. Und dann ist es natürlich extrem hart, weil man sieht immer den einen oder anderen, der wird einen rausgeschmissen, dann kommt ein neuer und dann wird wieder einer rausgeschmissen und im Endeffekt bleiben 53 Mann übrig. Und dann kann man schon stolz auf sich sein. Und dieser Kampf ist natürlich jedes Jahr aufs Neue extrem hart. Mhm. Und mit diesem Leistungsdruck muss man natürlich auch umgehen. Aber unglaublicherweise sogar, wenn man dann in den 53-Mann-Kader es geschafft hat, ist man trotzdem noch nicht garantiert das ganze Jahr da. Also der ein oder andere Spieler hat ein, zwei Spiele schlecht gespielt und wurde dann auch direkt am nächsten Tag entlassen. Dann kam wieder ein neuer rein. Also man muss weiterhin diese Leistung sehr hoch halten, sonst ist man eigentlich weg vom Fenster.
Wie hast du dich selbst damals erlebt in dieser Zeit? Ich meine, warst du so ein Typ, der auch mit Selbstbewusstsein, auch wenn er neu war, trotzdem einfach mit Selbstbewusstsein in diesem Trainingslager war? Oder hast du einfach Schiss gehabt auch?
Naja, also ich glaube, Schiss ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber man ist auf jeden Fall, im Kopf ist immer dieses Bewusstsein, wenn ich nicht alles gebe, kann der Traum eigentlich morgen vorbei sein. Und nicht umsonst ist der durchschnittliche Profikarriere ist 3 Jahre für einen Footballspieler. Natürlich, ein Tom Brady hat jetzt schon knapp 20 gespielt. Da gibt es wegen viele, die nur 1-2 Jahre dabei sind.
Aber der wird ja auch immer geschützt als Quarterback. Der kriegt nicht so viel auf die Knochen wie die anderen, deswegen kann er auch länger spielen, ne?
Ja, obwohl, aber wenn, er hat ja auch eine andere Statur und wenn dann so Jungs, die so aussehen wie ich, ihn jagen, dann tut's ihm wahrscheinlich umso mehr weh. Also ganz so einfach hat er es auch nicht.
Der arme Quarterback. Man muss trotzdem gerade als Teil dieser Mannschaft unglaublich viel ertragen. Nicht nur einfach körperlich, dass du ständig irgendwie verprügelt wirst eigentlich von jemand anders. Aber alleine, was die Psyche aushalten muss. Wir wissen ja, dass du als Footballspieler gerade im Training, wo eine Mannschaft fit gemacht wird für die Saison und es geht für jeden Einzelnen ums Überleben, da wirst du ja permanent angeschrien von irgendwelchen Coaches. Wie hast du das empfunden damals?
Ja, also man ist es schon aus dem College gewohnt und dann wird man damals noch nicht bezahlt, außer mit seinem Stipendium und ist dem Ganzen noch etwas mehr ausgeliefert. Wenn man dann in der NFL spielt, dann kriegt man wenigstens einen einigermaßen schönen Gehaltscheck. Dann lässt man sich auch nochmal lieber anschreien. Aber natürlich sind manche Umgangsformen, wie man sie aus normalen Berufen kennt. Also ich glaube, wenn bei euch mal irgendwann, ich weiß, ob ihr überhaupt einen Chef habt, aber wenn normalerweise bei normalen Leuten der Chef reinkommt und beleidigt eigentlich einen aufs Tiefste, dann würde der eine oder andere sich schon wundern, was eigentlich hier abgeht. Aber beim Football und im Sport ist sowas natürlich immer ein bisschen was anderes. Und ich glaube, das muss man einfach relativ positiv sogar fast sehen, dass die wollen ja eigentlich nur das Beste für einen selbst und für die Mannschaft. Mhm. Deswegen ist das schon okay.
Also du warst, glaube ich, in einer auch ganz guten Position und warst immer vorne mit dabei. Aber gerade auch aus diversen Dokumentationen wissen wir auch, da sind wirklich Jungs, die setzen alles aufs Football. Die haben eigentlich nichts anderes. Und die geben alles. Und dann werden sie rausgeschmissen aus dem Lager. Da hört das Leben einfach erstmal auf für die. Da siehst du dicke Jungs, die weinen. Und das hast du auch gesehen, sicherlich.
Ja, ganz klar. Und das ist auch ein bisschen das Problem von dem amerikanischen System. Wenn du, seitdem du 12 Jahre alt bist, gesagt kriegst, du bist ein super Footballspieler und bist vielleicht der nächste Tom Brady oder der nächste tolle Defense-Line-Spieler oder Running Back. Und dann führt es sich im College auch genauso weiter, konzentrierst dich dann weniger auf die Uni und hast vielleicht einen schlechteren Universitätenabschluss, der dir auch in der Zukunft nichts bringt. Und dann wird es vielleicht mit dem Profi-Dasein nichts. Dann fällt man auf jeden Fall schon in ein Loch und dann steht man erstmal da nach einem Leben, das ungewöhnlich gelaufen ist für die meisten Leute. Man hatte immer extrem viel Aufmerksamkeit, man wurde immer gepusht. Und auf einmal fällt dieser Sport, der ein Hauptbestandteil war, komplett weg. Und American Football ist natürlich nicht so wie Fußball. Man kann sich nicht mit ein paar Freunden treffen und kickt mal ab und zu ein bisschen rum. Also keiner trifft sich zum Spaß mal unter der Woche abends nach dem Arbeiten mit 5, 6 Leuten, zieht sich die Montur an und fängt sich an zu verprügeln. Das geht halt einfach so nicht. Also der Sport kann man nur fast zu einer gewissen Professionalität ausüben. Und dann ist es natürlich manchmal nicht ganz so einfach, danach wieder die Wege zu finden. Also ich habe es nach meiner Profikarriere auch gesehen. Ich war sehr froh, dass ich mich dafür entschieden habe, danach meinen Master zu machen hier in New York, um einfach auch ein bisschen weiter zu sehen, wie geht das Leben quasi nach der Karriere weiter.
Du hast vor knapp 2 Jahren hast du die Karriere beendet, studierst jetzt erstmal noch an der Columbia University, glaube ich, in New York.
Ja.
Sportmanagement oder bist du schon fertig? Ja, Magister, den Master hast du jetzt, den hast du sogar fertig gemacht. Puh, hast schon einen Job oder bist du auf der Suche noch?
Ja, also ich arbeite mehr und mehr mit der NFL zusammen, wie schon gesagt. Mhm. Die sehen sehr großes Potenzial im deutschen Markt und das war auch ein bisschen der Hintergrund, da reinzugehen. In dieses Studium außerhalb der USA ist sogar Deutschland wahrscheinlich der attraktivste Markt und hat die meisten Fans, die am meisten engaged sind, am meisten involviert, viele Zuschauer am Wochenende bei jedem Spielen. Und natürlich das Ziel ist es vielleicht sogar wie in London ein Büro in Deutschland für die NFL aufzumachen und ultimativ ein Spiel auch darüber zu bringen.
Nach diesen knüppelharten Jahren, wie viele Schmerzen hast du morgens, wenn du aufwachst?
Glücklicherweise wurde ich nach eigentlich meinen 4 aktiven Saisons 3 OPs nach den Saisons hatte. Einmal war das Kreuzband dran, einmal habe ich mir alle Sehnen im Daumen abgerissen. Das war noch während der Saison und das habe ich dann nach der Saison wieder richten lassen. Dann wurde einmal der Ellenbogen ein bisschen gesäubert, weil Knochensplitter darum geflogen sind. Also es ist schon ein harter Sport, aber ich halte mich weiter fit, habe auch ein bisschen Gewicht verloren, dann geht es mir glücklicherweise eigentlich ziemlich gut nach dem Sport.
Du bist ja der einzige Deutsche, der einen Touchdown gemacht hat in der NFL. Darüber reden immer alle anderen. Wo ist die Pille, mit der du den Touchdown gemacht hast damals, 2014 war das, gegen Tennessee? Wo ist die Pille heute?
Ja, die sind eine der wenigen Erinnerungsstücke, die ich auch öffentlich hier in meiner Wohnung in New York habe, ist auch der Touchdown, der Football-Touchdown. der ist in einer kleinen Vitrine hier bei mir im Wohnzimmer und da laufe ich ab und zu vorbei und sehe ihn immer noch und erinnere mich natürlich an das schöne Moment.
Markus Kuhn, der ehemalige NFL-Profi, der in New York lebt und seine Karriere ja offensichtlich wirklich sehr gut verkraftet hat und da auch ganz gut durchgekommen ist. Also ich musste gerade denken an den Coach, an Patrick Esume, mit dem habe ich vor einem Jahr genau gesprochen. Und der war ja mal kurzzeitig auch mal so Co-Trainer in der NFL. Aber der hat dann aber auch wirklich erzählt, dass er tagelang im Prinzip nicht schlafen konnte oder auch durfte, weil ihm so viele Aufgaben aufgetragen wurden. Und er hat mal eine Stunde zu viel freigenommen. Also der hat schon einen unglaublichen Druck gespürt, dort einfach nur als Co-Trainer. Ich habe das Gefühl, dir als Spieler erging es da fast besser.
Der Patrick Esume hat ja damals, glaube ich, in Zusammenarbeit mit der NFL Europe, wurde dann da in der Preseason, also auch während des Trainingslagers rübergeschickt.
Mhm, genau.
Und dann werden natürlich manchmal vielleicht die unangenehmen Aufgaben dann diesen Aushilfstrainern zugeteilt. Und gerade wenn man sich am Anfang seiner Karriere auch als Coach befindet, dann muss man schon viele Spiele auswerten, muss Spielzüge aufzeichnen. Dann ist es wahrscheinlich ab und zu ein undankbarer Job, aber natürlich auch für ihn überhaupt mal in dieser Liga dabei zu sein. Dann gibt man natürlich sein Bestes. Und dann ist es auch als Coach schon sehr anstrengend. Man muss sich aber als Vorteil dann nicht gegen schwere Jungs prügeln, also vielleicht mehr körperliche oder mehr geistige Arbeit, aber dafür gibt's nicht jeden Tag auf die Mütze. Also das kommt ein bisschen drauf an, wie man das sehen will, was da einfacher ist oder was nicht.
Das sagt Markus Kuhn, der bestimmt als deutscher Spieler ja auch ein paar gute Spitznamen hatte, oder? Was haben die Amerikaner alles gemacht mit deinem Namen, mit dem German?
Was viele Deutsche, die in Amerika, ich sag mal, erfolgreich sind, gerade im sportlichen Bereich, die werden immer Germinator genannt. Das hat man natürlich auch von Dirk Nowitzki kennt man das, ja, und die anderen deutschen Jungs, die wurden auch ähnlich so genannt. Sowas kam mal auf. Aber ansonsten, dann war ich einmal mit einem, der deutsche Vorfahren hatte. Wir sahen immer in einer Angriffsformation, standen wir beim Field Goal auf dem Platz und haben uns dann immer die Berlin Wall genannt, war unsere Seite. da gab es ein paar lustige Sachen, aber ansonsten wurde ich meistens sogar bei meinem Namen genannt.
Sogar das.
Oder wenn der Coach mal beleidigt wurde, dann kamen es dann Schimpfwörter oder du Idiot. Aber es ist dann wirklich schon meistens beim Namen geblieben.
Markus Kuhn, wir wünschen dir auch eine richtig tolle Nacht. Bei dir ist ja zum Glück Abend, du musst nicht so lange aufbleiben. Aber bei euch wird es natürlich auch lang, wenn du mit deinen Jungs entweder in der Bar oder zu Hause die Super Bowl verfolgst. Viele Grüße und ganz viel Spaß heute Nacht.
Alles klar, vielen Dank. Tschüss.
Talk mit Tees.